Hallo und herzlich willkommen zum Politik-Podcast aus Koblenz, Grünzeugs. Ich bin Leni und neben mir sitzt Janina.
Hi!
Uns gegenüber sitzen heute Dorothea und Hans-Peter Ackermann. Könnt ihr euch kurz vorstellen?
Ja, ich bin Dorothea. Ich bin seit 10 Jahren Kreisratsmeisterin hier im Kreisverband und kandidiere jetzt auch für die Stadtratsliste.
Ich bin Hans-Peter Ackermann, bin seit gestern 68 Jahre alt und versuche, dass das keiner merkt. Und ich bin seit gut 20 Jahren im Stadtrat und wollte noch einmal in den Stadtrat, um einfach bestimmte Projekte weiterzuführen, die ich hier angefangen habe.
Dann alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir fangen direkt an mit unserer Schnellfragerunde. Die erste Frage wäre, Meer oder Berge?
Also ganz klar Meer. Ich habe lange an der Nordsee gewohnt und an der Ostsee.
Ich liebe beides, aber mehr Priorität.
Dann Fußball oder Handball?
Mannschaftssport ist zu heavy. Also dann doch lieber Tennis oder Schwimmen.
Okay.
Klar Fußball.
Könnt ihr die Grünen für uns in 3 Hashtags beschreiben?
Klimaschutz, Gleichberechtigung, Umweltpolitik und die nächsten 3 kannst du ja da machen.
Ich habe Menschenversteher und Weltretter. Und unbeugsam freundlich.
Oh, das sind sehr gute schön. Hashtags. Die Beatles oder die Rolling Stones?
Alles zu seiner Zeit. Also Beatles gab es auch und Rolling Stones auch, aber heute nicht mehr so.
Ich ganz klar Beatles.
Über welches Thema sprecht ihr am Infostand am liebsten?
Also so eine richtige Präferenz habe ich nicht, weil die Bürgerinnen meistens kommen und mich was fragen und dann versuche ich das alles zu erklären. Und meistens kommen so Fragen wie, warum dauert alles so lange? Und dann muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen was zu demokratischen Prozessen erklären und ja, und lande dann meistens doch wieder bei Umweltpolitik und Bildung.
Mein Themenbereich ist immer klar, es geht immer um Wirtschaft, weil ich arbeite auch in einer und dann ergibt es halt automatisch.
Alles klar. Dann hatten wir eben schon mal kurz erwähnt, oder ihr hattet selber erwähnt, dass ihr kandidiert dieses Jahr. Dorothea, du auf Platz 5, Hans-Peter, du auf Platz 10. Warum habt ihr euch denn entschlossen, 2024 wieder beziehungsweise überhaupt für den Stadtrat zu kandidieren?
Also mein Plan war es ursprünglich gar nicht mal so, weil ich bin auch schon ziemlich alt, nämlich 64. Und habe gedacht, wir haben genügend junge, talentierte Politiktalente und mich braucht es eigentlich nicht. Und dann habe ich festgestellt, naja, so mit den Zahlen beschäftigen sich die Leute gar nicht mal so gerne. Und dann habe ich gedacht, da kann ich noch ein bisschen unterstützen für ein paar Jahre.
Ja, bei mir ist es so, ich bin eben seit jetzt gut 20 Jahren im Stadtrat und bin seit 2 Jahren Ortsvorsteher in Gülz, sodass ich also sag ich mal, gut eingebunden bin in städtische Politik, alle Themenfelder so abdecke, im Wesentlichen natürlich Bauen und Wirtschaft. Und das sind ja spannende Projekte, eben der Flächennutzungsplan im Moment und andere noch am Start, die Bauprojekte, die uns immer wieder begleiten. Und das würde ich gerne noch ein bisschen weiter begleiten.
Also hattet ihr nicht so einen ganz krassen persönlichen Prozess bis zur Listenaufstellung, weil ihr, also du warst ja schon im Stadtrat und Doro hat sich angehört, als hätte sich das auch relativ spontan ergeben?
Naja, es hat sich dann so entwickelt, ne? Als wir über die Liste diskutiert haben und wer denn vielleicht Interesse hätte. Und überhaupt, Kommunalpolitik ist jetzt nicht, ich habe innerhalb der Partei gearbeitet und weniger im Parlament oder im Stadtrat. Und dann hat sich das einfach so gedanklich bei mir mit der Zeit so festgemacht.
Und welche Themen wollt ihr dann im Stadtrat vorantreiben? Habt ihr aber was Konkretes, was euch super wichtig ist?
Also wie gesagt, wir sitzen ja auch hier, weil wir auch ein bisschen über Wirtschaft reden. Und natürlich ist Wirtschaftspolitik schon ein Interesse von mir, weil ich 30 Jahre tatsächlich auch in Unternehmen als Controllerin, Bilanzbuchhalterin und alles Mögliche gearbeitet habe. Und ich finde halt den Gegensatz immer ein bisschen schwierig. Es wird immer so legendär behauptet, ja, Klimaschutz und Wirtschaft schließen sich aus und diese Grenze möchte ich auch ein bisschen aufweichen, dass da diese Mauer in den Köpfen auch ein bisschen fällt.
Ja, bei mir sind es eben konkrete Bauprojekte, die mich dann noch beschäftigen. Das ist also Rosenquartier, hat jetzt gerade anfängt zu bauen, oder Ellinger Höhe und auf der Festung. Große, richtig große Neubaugebiete, wo wir dann auch unseren Beitrag eben als Stadt leisten, um bezahlbaren Wohnbau vorwärts zu bringen. Wir haben ja mit den Investoren dann entsprechende Verträge gemacht, wo wir die 30% Sozialklausel eingebaut haben. Und wir hoffen, dass das zügig vorangeht. Das sind natürlich Megabauprojekte, die auch sehr viel Kraft für jeden, der da beteiligt ist, erfordern. Aber das sind die Dinge, die mich sehr stark interessieren.
Und warum sollten die Bürgerinnen und Bürger euch persönlich ihre Stimme geben?
Also Eigenlob stinkt ja für gewöhnlich, aber ich denke, ich kann versprechen, dass ich mich auf jeden Fall einsetzen werde, meine Zeit gerne dafür opfern werde und mich auch in die Details eingraben werde und dann auch im Sinne der Bürger auf jeden Fall meine Stimme erheben werde.
Sehr gut.
Ja, in der Wirtschaftspolitik ist eben für uns Grüne ganz wichtig, dass wir einfach den Ausgleich finden, Soziales, Wirtschaft mit Ökologie. Das ist, steht immer im Hintergrund, das ist immer präsent, aber es erfordert eben diese Umsetzungsqualität, dass wir einfach es schaffen in den einzelnen Projekten. Da muss man Ortskenntnis haben und da muss man gucken, wie kann man die Dinge dann konkret vorwärts treiben. Und das macht schon Spaß, wenn man da schon auch mal Erfolgserlebnisse hat. Nicht immer, aber schon einige.
Sehr gut. Worauf freut ihr euch denn am meisten jetzt im anstehenden Wahlkampf?
Also ich finde, dass das eine Zeit ist, wo wir als Partei und als Grüne vor allen Dingen auch endlich mal Gelegenheit haben, unser Programm, unsere Botschaften nach draußen zu vermitteln. Also wir haben die Möglichkeit zu plakatieren, wir haben die Möglichkeit Veranstaltungen zu machen. Vieles läuft ja sonst im stillen Kämmerlein ab oder in den Sitzungen, wo die BürgerInnen nicht so viel zuhören. Und das ist jetzt eine ganz tolle Zeit, um einfach mal zu sagen, was wir wollen, was wir geschafft haben. Und das macht dann auch Spaß.
Ja, ich empfinde das vollkommen anders. Für mich ist Wahlkampf immer die Zuspitzung zu bestimmten Themen. Da wird immer dann auch grober miteinander umgegangen. Und das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich habe also lieber den Konsens und versuche immer, die Dinge miteinander vorwärts zu bringen, auch im Rat. Das ist eben auch so eine Erfahrung, die man mit der Zeit gemacht hat. Wenn man aus der Parteiarbeit kommt, dann sind immer die Konfrontationen ganz klar. Da hat man klare Feindbilder, dann sind immer die Bösen alle anderen. Und wenn man im Rat sitzt, dann hat man auf einmal Kollegen. Das sind alles Kollegen, die an einem Thema oder Kolleginnen natürlich, die an einem Thema beschäftigt sind. Das heißt, Koblenz in bestimmten Dingen besser machen, vorwärts bringen, in allen Facetten. Und da muss man einfach, die Zusammenarbeit ist da wichtig, weil wir sehen auch, in Zukunft wird es keine Einzelpartei mehr sein, die hier den Ton angibt, sondern es sind ein Konzert von vielen. Und ich bin eben immer der Meinung, es wäre schön, wenn man einfach mit unterschiedlichen Mehrheiten die Dinge tatsächlich vorwärts bringt.
Du hast es gerade schon angesprochen, ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl guckst du auch auf den Wahlkampf. Bereitet euch etwas beim Wahlkampf oder die Wahl generell Sorgen?
Also generell ist ein Wahlkampf ja nie ein Spaziergang. Also das hat Hans-Peter ja jetzt schon gut formuliert. Es wird halt meistens mit harten Bandagen gekämpft. Also wir merken das ja schon bei einigen Veranstaltungen. Die müssen schon abgesagt werden, weil aus der rechten Ecke da echte Bedrohungen kommen. Also das ist wirklich nicht schön. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach immer standhaft bleiben und dagegenhalten und natürlich besonders das Erstarken der Rechten macht mir schon Sorgen. Also es macht mir nicht nur Sorgen, Sorgen ist vielleicht das falsche Wort, aber es macht mich schon auch wütend. Weil man daran erkennt, dass viele Menschen einfach nichts aus der Vergangenheit gelernt haben.
Ja, ich sehe eben ein großes Problem in sozialen Medien. Wir Ältere sind ja nicht mehr so fit in den Themen, aber wir beschäftigen uns natürlich auch ab und zu mal damit. Und man bekommt einfach immer mehr mit, wie viele junge Menschen sich nur noch damit beschäftigen und nur daraus ihre Informationen ziehen. Und ich habe also wirklich da große Sorge, dass viele, viele Menschen einfach nicht mehr auseinanderhalten können, was ist hier richtig und was hier falsch. Und das fällt dir auch zunehmend schwer, weil einfach die Informationen so geschickt gestrickt werden, dass es einfach keine einfache Lösung mehr gibt. Man kann nicht einfach mal googeln und dann hast du eine Lösung, sondern das ist schwieriger. Zusammenhänge zu erkennen, das ist einfach das Problem. Man muss, die Probleme sind vielschichtiger und wir müssen einfach immer gucken, dass wir wach bleiben und immer, den demokratischen Konsens auch nach vorne ziehen.
Wir hatten es ja jetzt schon mehrmals angesprochen. Ihr seid auch hier, weil wir über das Thema Wirtschaft sprechen möchten. Und deswegen steigen wir jetzt mal in die thematischen Fragen ein. In Koblenz ist es ja bereits so, dass ein breites Spektrum an Unternehmen ansässig ist. Warum fühlen sich denn hier so viele Klein-, Mittel- und Großunternehmen wohl?
Stören ist zu viel gesagt, aber ich finde so Wohlfühlen ist nicht so ganz der richtige Ausdruck, weil Unternehmen entscheiden nicht nach Wohlfühlfaktor, sondern die entscheiden nach Infrastruktur, nach Sachen, die sie vorfinden, die für sie, für ihr Unternehmen zuträglich sind. Also zum einen haben wir die geografische Lage, wir sind die verkehrsgünstige Lage in Deutschland, dann an der Wasserstraße wie dem Rhein und so weiter und so fort. Und dann hatten die Unternehmen halt hier in der Gegend jahrelang auch überhaupt kein Problem, Arbeitskräfte zu finden. Wir haben strukturschwaches Umland, es gibt viele Einpendlerinnen beispielsweise. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo sich das ändert durch den demografischen Wandel, weil Fachkräfte oder Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Dann kommen natürlich noch so ein paar monetäre Anreize. In Bonn gibt es einen viel höheren Gewerbesteuerhebesteuersatz als zum Beispiel bei in Koblenz. Aber jetzt hat ja Hans-Peter sicher auch noch mal ganz viel zu ergänzen.
Na, man muss vielleicht auseinanderhalten, die Unternehmen, die hier schon ewig oder immer ansässig sind. Das ist eben auch eine große Aufgabe der Wirtschaftsförderung, diese Bestandspflege. Weil die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Die Neuansiedlung ist immer schön, aber die Alten, die schon seit Jahrzehnten hier sind und ihren Beitrag im System leisten, die sind auch wichtig und wertvoll. Und wir haben halt jetzt das Glück gehabt, dass wir, das kann jetzt, sag mal, aus umweltpolitischen Gründen kann man sagen, da haben wir Pech gehabt. Wir haben unheimlich viele Flächen in den letzten 20 Jahren für Wirtschaft vergeben, die jetzt versiegelt sind. Das heißt, wir haben aber andersrum eben eine riesige Wirtschaftskraft neu dazugewonnen. Das ging ja los mit dem IKEA-Gelände, was komplett als Dienstleistungszentrum sehr stark nachgefragt und auch jetzt schon bebaut ist. Dann war diese A61 Industriegebiet, was ein dezentrales Güterverkehrszentrum sein sollte, wo dann auch Speditionen sich viel angesiedelt haben. Und Zusammenarbeit mit dem Landkreis haben wir das Gebiet A61 Industriepark ausgebaut. Also das sind Flächen, die sind immens. Und wir haben also mit der Wirtschaftsförderung bisher immer das Modell gehabt, die Wirtschaftsförderung mit ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaft kauft diese Flächen auf und verkauft sie dann wieder an die Unternehmen zu wirtschaftsförderlichen Preisen, das heißt günstigen Preisen, haben die Unternehmen dann hier auch die Möglichkeit, sich anzusiedeln, um eben den Wirtschaftsstandort mit Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter zu stützen. Das ist halt gut, aber dieses System kommt an seine Grenzen. Und die Grenzen sind aus meiner Sicht eben jetzt erreicht. Wir haben jetzt den neuen Flächennutzungsplan aufgestellt und da haben wir ganz klar diese Grenzen schon formuliert, wo wir einfach gesagt haben, da kommen dann bei der Beurteilung, wenn die Belastungen für die Umwelt sehr hoch sind, dann können wir aus grüner Sicht dort nicht mehr mitgehen und können diese Flächen nicht mehr hergeben. Und das war ein intensiver Austausch, den wir da gemacht haben, aber wir haben da schon einiges erreicht.
Wie lassen sich denn Klimaschutz und eine erfolgreiche Wirtschaft vereinen?
Ja, man sieht es einfach gut, bei den, auch die neuen Gesetzgebungen haben ja gezeigt, wir haben also die Ansiedlung von zum Beispiel Amazon gemacht. Amazon hat eine Riesenfläche belegt im Industriepark 61 und damals habe ich noch den Antrag gestellt, dort Photovoltaik drauf zu bringen. Und dann ist das aus einem Grund nicht gemacht worden, dem, wo man heute sagt, seid ihr denn ganz verrückt. Amazon hat gesagt, wir bauen nicht selber, sondern wir haben jemanden, der für uns baut und der vermietet das uns 10 Jahre lang. Und die haben gesagt, ja, wir vermieten 10 Jahre lang, also müssen wir gucken, dass wir so günstig wie möglich bauen. Das heißt, die Statik gibt es nicht her, dort noch Solaranlagen drauf zu bauen. Und wir brauchen diese Flächen und haben jetzt Dachflächen, jede Menge, für lange Zukunft vergeben ohne Solar. Und jetzt kam ja Gott sei Dank ein Gesetzentwurf, den die Ampel in Rheinland-Pfalz gemacht hat, dass einfach Gewerbeflächen grundsätzlich diese Gebäude immer mit Photovoltaik belegt werden müssen. Und das ist auch eine Win-Win-Situation, weil dieses Unternehmen kann diesen Strom sofort benutzen. Wenn ich Büroflächen habe, brauche ich, laufen die Server den ganzen Tag, Beleuchtung in den Büroräumen, in der Produktion, überall wo Strom gebraucht wird. Also an der Stelle, wo es gebraucht wird, Strom produziert, hervorragend. Das sind die Positivbeispiele, die man bringen kann. Und das Zweite ist eben, wie die Gestaltung dieser Flächen ringsherum dann ist. Das Einzige, was mich da noch wirklich stört, sind die Zäune, die wir immer um alle Industrieflächen machen, weil die einfach die Durchgängigkeit für Natur und Tierwelt einfach verhindern. Und diese Zäune kosten einmal viel Geld und werden eigentlich nur gemacht, weil die Versicherungen das fordern. Und da muss man doch einfach mal irgendwann zu so einem Punkt kommen und sagen, okay, lasst uns doch mal darüber nachdenken, ob man das nicht anders gestalten kann. Das war einfach diese Industriegebiete, wenn die nur, wenn die offener wären, wären die auch nicht so eben so abgrenzend für das, was Natur und was wichtig ist. Vögel ist da einfach, aber so ein Reh kommt eben nicht da durch.
Ja, Hans-Peter hat ja jetzt schon ganz viel aus der Praxis aus der Stadt Koblenz beschrieben, aber ich würde den Bogen einfach noch ein bisschen allgemeiner schlagen. Also Unternehmen und Klimaschutz oder Wirtschaft und Klimaschutz sind generell eigentlich keine Gegensätze. Also meine Erfahrung halt aus den Unternehmen, weil ich eben Teil der Unternehmen war und weniger Teil der Politik. Ich habe immer festgestellt, also die Unternehmen denken viel strategischer, als man ihnen zutraut. Und teilweise sind die Unternehmen jetzt schon, was ihre Energieversorgung, ihre Umstellung der Energieversorgung angeht, schon viel weiter, als die Politik sich das überhaupt nur vorstellen kann. Und beispielsweise Robert Habeck hatte mal stehende Ovationen aus der sogenannten Wirtschaft, als er mal zum Vortrag geladen war. Die Wirtschaft braucht einfach eins, sie braucht klare Rahmenbedingungen, sie braucht Sicherheit. Und da ist natürlich so ein Geplänkel, dass sich dann die Politiker lange streiten um Gesetze, ist dann natürlich total kontraproduktiv. Aber wenn die Unternehmen wissen, auf was sie sich einstellen müssen, dann handeln sie. Und dann handeln sie sofort, weil es für sie in der Regel monetär auch lohnt. Also ich habe beispielsweise 1996 schon in einem Unternehmen gearbeitet, was dann für ein Pelletieranlagen für Biomassekraftwerke hergestellt hat, weil sie da einen Zukunftsmarkt sehen und weil sie natürlich sich auch positionieren wollen am Weltmarkt. Und das ist eher jetzt so eine Verallgemeinerung, also nicht, aber es spricht jetzt auch nicht unbedingt gegen Hans-Peters Argument.
Meine super Ergänzung, das stimmt.
In diesem theoretischen Feld ist es ja einfach so, dass man Unternehmen einfach Anreize geben muss. Und dann die Marktwirtschaft entwickelt halt ihre Kräfte, indem ich ein Anreizsystem schaffe. Das ist eben so das Problem, was wir jetzt sehen, dass große Unternehmen stark gefördert werden. Das stört mich schon ein bisschen. Ich finde, man muss da auch klar strategisch sehen, was jetzt im Moment angesagt ist, was wir unbedingt in Deutschland brauchen. Aber wir brauchen auch den Mittelstand. Und der Mittelstand muss auch Anreize bekommen, um einfach seine Dinge zu tun. Und dann ist das System soziale, ökologische Marktwirtschaft unschlagbar gegenüber allen anderen, weil wir einfach schneller und einfach effektiver sind.
Mhm. Vielleicht kommen wir mal auf die Start-ups zu sprechen. Wir haben ja jetzt auch viel über den Bestand schon gesprochen. Es lassen sich auch immer häufiger Start-ups in Koblenz nieder. Warum sollten sich denn weiterhin Gründerinnen gerade für diesen Standort entscheiden?
Also da gibt's einfach das erste große Argument ist natürlich, wir haben hier, glaube ich, 4 Hochschulen jetzt, oder habe ich mich jetzt noch verzählt, die hier angesiedelt sind, und Startups brauchen junge, talentierte Köpfe, und die findet man an den Unis. Und die brennen darauf, ihre Ideen irgendwo ausleben zu können. Die haben Lust darauf, was Neues zu machen, und die haben gleichzeitig dann den Vorteil, wenn sie in den Start-ups bleiben, dass wir diese talentierten Köpfe auch hier behalten und dass sie nicht abwandern, beispielsweise nach nach Nordrhein-Westfalen oder so, in den großen Regionen, wo, was weiß ich, das ganze Ruhrgebiet ist ja mittlerweile eine Geistesschmiede, wenn man mal so sagen will. Und das wäre tatsächlich für Koblenz dann eine Win-Win-Situation. Ne?
Herr Schick, wir haben hier mit dem Technologiezentrum was ganz Wichtiges, wird einfach diesen jungen Menschen, den Einstieg ins Berufsleben erleichtert, also in das unternehmerische Berufsleben erleichtert, indem einfach Bürotätigkeiten dort zusammengelegt werden, vereinfachte Abläufe. Man kann also was dazu mieten, was man nicht alles selber haben muss. Und wir haben jetzt einen großen Neubau geplant, der neben dem Technologiezentrum gebaut wird, wo auch eben dann ganz moderne, das war für mich was auch Überzeugungsarbeit, die ich da leisten musste bei mir selbst, weil ich war am Anfang nicht überzeugt, dass wir jetzt dieses neue Gebäude neben dem Technologiezentrum brauchen, weil ich sagte, wir haben eigentlich jede Menge Büroflächen in Koblenz. Aber das Problem ist einfach diese modernen Büroflächen, die einfach das andere Arbeiten ermöglichen. Das heißt, das muss transparenter sein, das muss flexibel sein. Und da wird jetzt der neue Bürokomplex, der nebendran entsteht, das wird schon ein Meilenstein sein, den wir da errichten. Und der wird auch dann natürlich vom ökologischen, also der Energieverbrauch dieses Gebäudes sollte dann vorbildlich sein.
Optimal.
Ja. Wir haben jetzt schon einige grüne Erfolge im Thema Wirtschaft angesprochen. Habt ihr noch weitere Erfolge, die wir den Grünen zuschreiben können?
Also die kommunale Wärmeplanung haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wir haben ja eben schon darüber geredet, dass ja auch die Unternehmen ihre Energieversorgung umstellen. Und da ist die kommunale Wärmeplanung natürlich auch ein großer Faktor. Davon profitieren die Unternehmen auf jeden Fall. Dann haben wir mal ganz kurz angesprochen den Arbeitskräftemangel. Also indem wir jetzt Koblenz attraktiv machen, auch für Arbeitskräfte und Fachkräfte, indem wir natürlich mehr Kita-Plätze schaffen, indem wir die Infrastruktur verbessern, indem wir mehr Radwege schaffen und uns dafür einsetzen, haben wir auch einen Anziehungspunkt für diese Arbeitskräfte. Und das kommt dann auch wieder den Unternehmen zugute. Also die profitieren ganz klar davon, wenn wir Koblenz insgesamt fortschrittlicher gestalten.
Ja, wir hätten ein Vorzeigemodell, was die Frau Mehlbreuer ganz klar nach vorne gebracht hat, das ist eben diese Hundeschule. Auf der alten Hundeschule wird also jetzt das erste ökologische neue Wirtschaftsgebiet entstehen. Da gibt es zum Beispiel eben einen zentralen Parkplatz, damit nicht jedes Unternehmen seine eigenen Parkplätze haben muss, sondern wir haben ein Parkhaus und dann daran beteiligen sich halt alle. Und so werden viele Dinge, eben auch Umweltschutzdinge, werden in diesem Gebiet so gemacht, dass einfach die Dinge fortschrittlich und zukunftsweisend sind.
Mhm. Vielleicht auch nochmal zurück zu den Startups. Was bringen denn Startups für Koblenz? Also quasi einmal die andere Richtung.
Ja, so ein bisschen hatte ich es ja schon angesprochen, dass die talentierten Köpfe auch hier bleiben und dann auch diesen Wirtschaftsstandort regelrecht beleben auch. Und das werden dann in der Regel, Startups werden in der Regel irgendwann zu Hidden Champions, wenn sie gut laufen.
Es gibt gerade im Technologiezentrum einige, die hervorragende Arbeit geleistet haben, die auch ein enormes Wachstum hinlegen. Das ist also, da werden mit 2, 3 Leuten fangen die an und sind dann auf einmal 50, 60, die sich dort mit einem Thema beschäftigen und das vorwärts bringen. Das ist schon also bewundernswert, was die jungen Menschen da so anstellen und vorwärts bringen, also Hut ab.
Und gut laufende Startups ziehen dann ja vielleicht auch nochmal andere Arbeitskräfte und Fachkräfte an.
Die jungen Menschen, die in Koblenz bleiben, wünschen sich natürlich auch eine belebte Innenstadt. Wie können wir die denn als Wirtschaftsstandort noch attraktiver gestalten?
Also ich persönlich bin da natürlich ganz klar für mehr Grünflächen. Also mir fällt dann ganz spontan der Zentralplatz ein. Ich bin erst vor 10 Jahren hierher gezogen und ich war regelrecht schockiert von der Betonwüste. Also da wünscht man sich natürlich noch mehr Aufenthaltsqualität. Und natürlich auch, das wäre natürlich mein insgeheimer Wunsch, noch mehr Fußgängerzonen.
Ja, ich denke jetzt für junge Menschen, die dann die Stadt erleben wollen, ist das Grüne eins, aber das Nachtleben ist natürlich das, was wichtiger ist. Nachts geht hier die Post ab und da ist die Stadt eben auch ein hervorragender Feierstandort. Da ist natürlich aus Sicht der Politik halt immer dieses Problem, wir müssen halt immer abwägen zwischen den Anforderungen, die jetzt eine bewohnte Innenstadt hat, das heißt also Menschen, Familien mit Kindern leben in dieser Stadt und die anderen feiern bis morgens um 5 und um 6. Das ist schon ein Widerspruch und fordert eben auch immer Fingerspitzengefühl und einfach auch Verantwortungsbewusstsein von allen, dass man einfach hier ein bisschen Rücksicht nimmt und also nicht die große Heulkeule dann auspackt und um 5 Uhr gröhlend durch die Stadt läuft. Das sind also die Probleme, die uns dann immer täglich, dafür haben wir ja auch dann den Nachtbürgermeister erfunden, der da versucht, diese Dinge besser zu regeln und das einfach in Einklang zu bringen, einfach mit allem ins Gespräch kommen. Das ist ja oft so, dass man einfach mit alkoholisierten Menschen ist es halt schwieriger, so einen Austausch und mit Vernunft umzugehen, aber es gehört einfach dazu. Ne? Wenn in der Kneipe Alkohol verkauft wird, dann ist man auch mal irgendwann betrunken und das muss man auch mit umgehen lernen.
Was ja vielleicht auch noch ein großer Aspekt ist für die Innenstadt, ist das Leerstandsmanagement. Könnt ihr vielleicht dazu noch was sagen?
Ja, wir haben ja eine City-Managerin, die sich speziell um diese Dinge kümmert. Und man sieht ja auch schön, die Leerstände sind ja immer das Problem, dass die auch meistens so hässlich sind. Und da haben wir ja ein gutes System gefunden, dass wir in der Überbrückung, bis was Neues gefunden ist, dass wir dann einfach so eine Plakatierung da drin haben. Das Großstädtchen Liebe ist da eine tolle Idee gewesen, die die Stadt dann einfach auch schön lässt. Einfach die in jeder Stadt ist es einfach so, dass man einen steten Wechsel hat in den Einzelhandelslagen und in gastronomischen Lagen auch. Und da ist einfach wichtig, das auch so ein bisschen mit zu managen. Aber ich sag mal, für Koblenz sind wir noch sehr gut dran. Wir haben das wirklich da gut im Griff. Wir haben die meisten Lagen sind noch sehr gut belebt.
Könnt ihr das Prinzip von Smart Cities erklären?
Smart Cities ist eigentlich alles, was eine Stadt in irgendeiner Weise vernetzungstechnisch voranbringt. Also Smart Cities ist so ein bisschen ein allumfassendes Wort, um zu beschreiben, was wir alles für Aktivitäten starten müssen, um so eine Innenstadt besser oder so eine Stadt voranzubringen. Das gab's mal, ich glaube, das hat sich irgendwann mal in den Millenniumsjahren hat sich dieser Begriff ist der da entstanden von ein paar Forschern, aber tatsächlich hilft es dann, wenn man darüber redet in der Politik oder in der Wirtschaft, zu sagen, okay, wir müssen immer an fortschrittlich denken, wir müssen immer versuchen, besser zu werden. Wir können nicht immer nur an das Gestern denken, wir können nicht den Status quo nur erhalten, das reicht nicht. Wir müssen uns halt immer überlegen, was können wir alles besser machen für um die Stadt voranzubringen. Aktuell wird es meistens dazu benutzt, Technologievernetzung zu beschreiben bei einer Smart City. So zum Beispiel mit den Mobilitätsstationen, dass man alles viel online machen kann, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie an Laternenpfosten dann WLAN hat und so weiter und so fort. Das gehört alles mit dazu, auch die Online-Bürgergeschichten, die man so einführen will. Aber wie gesagt, es ist keine feststehende Definition, aber es hilft allen Akteuren, sich darüber klar zu werden, dass wir immer an uns arbeiten müssen und die Stadt voranbringen müssen und verändern müssen.
Und man kann auch immer schön sehen, an alle Dinge, die da ausprobiert werden, müssen eben mal ausprobiert werden und da muss man auch mal sagen, das eine ist toll und das andere ist nicht so gut. Also dieses Abwägen, das bleibt uns dann immer noch als Entscheidungsmenschen. Jeder muss dafür sich entscheiden, was er haben will an Digitalisierung, wie weit das gehen soll.
Und welche Vorteile könnte so eine Smart City den KoblenzerInnen bieten?
Im Prinzip, ja, profitiert jeder Bürger oder alle Einwohner profitieren ja davon. Also ich habe neulich mal so einen Bericht gesehen im Fernsehen, wie weit zum Beispiel jetzt die baltischen Staaten schon sind. Da kann man fast alles online erledigen. Aber dass man hier manchmal noch mit dem Nummernschild dann halt zur Kfz-Anmeldestelle wackeln muss, das ist natürlich dann schon nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Also insofern, alles, was wir in der Hinsicht tun, da profitieren dann alle Bürgerinnen von.
Also ich sehe oft, dass die Digitalisierung ist einfach der der Schlüssel, um Smart City möglich zu machen. Und wir haben halt in der Vergangenheit viele Probleme gehabt, dass wir kein vernünftiges Glasfasernetz hatten. Da haben wir in der Stadt natürlich jetzt deutlich aufgeholt. Wir sind jetzt besser geworden und haben das bis in die Stadtteile hinein wächst es weiter, ist immer noch nicht perfekt, aber es wird so. Und die Stadtverwaltung selber für sich baut auch ein Glasfasernetz auf, um alle Schulen und die Verwaltung miteinander zu vernetzen, um diese Systeme auch vorwärts zu bringen, weil zum Schluss muss einfach auch so eine digitale Rendite übrig bleiben. Das ist ja oft, was bei der Stadt dann kritisiert wird. Wir geben viel Geld in unseren Rechenzentren und für Digitalisierung aus, aber wir brauchen trotzdem immer mehr Menschen dafür, die das machen. Es wird einfach nicht so klar, dass einfach die Strukturen dann auch tatsächlich anders werden, dass man damit dann wirtschaftlicher umgeht. Das heißt, die Prozesse sollten noch so sein, dass nachher die Dinge schneller werden und nicht mehr so viel Personal gebraucht wird.
Das heißt ja auch, eine digitalisierte Verwaltung und Verwaltungsprozesse sind ja auch wichtig dann auch für die Teilhabe, weil das viel mehr Leuten was, ja, einen einfachen Zugang ermöglicht oder vielleicht überhaupt einen Zugang ermöglicht.
Die Digitalisierung hatten wir jetzt schon als Problem, sage ich mal, angesprochen. Welche Voraussetzungen fehlen doch hier sonst noch in Koblenz, damit wir zur Smart City werden?
Also Voraussetzungen sind natürlich schwierig. Also es ist ein ständiger Prozess. Also wir müssen uns halt immer weiterentwickeln und wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also solange ich einen Bauantrag auf Papier und solange wir in der Verwaltung beispielsweise immer noch kein zentrales Dokumentensystem haben und so weiter und so fort, da fehlt ja noch eine ganze Menge. Also von daher, wenn man jetzt aufzählen würde, wo überall noch Nachholbedarf besteht, dann hätten wir jetzt hier viel zu tun. Auch möchten wir jetzt natürlich nicht jetzt zu sagen, die böse Stadtverwaltung. Ich habe ja selber mal dort gearbeitet und das ist noch gar nicht so lange her. Und ich weiß, dass die sich unheimlich bemühen, da auch voranzukommen. Aber es ist natürlich immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Sehr viel Organisationsstrukturen müssen verändert werden. Und ich kann bezeugen, dass sie viel tut. Aber wir müssen sie dabei noch ein bisschen unterstützen.
Ich denke auch, der Prozess ist einfach nie fertig. Es geht ja immer weiter. Wir müssen gucken, dass wir einfach offen bleiben und mit allen, eben auch mit denen, die Digitalisierung vorwärts bringen, die Smart City, wie unsere EVM hat ja auch da einige Dinge jetzt getan, indem sie so eine Straße dann mit elektronischen Medien ausrüstet, damit der Parkraum besser bewirtschaftet wird, wird alles versucht, da wird mal ausprobiert, ob das funktioniert. Wir schauen uns das an. Man muss auch immer gucken, was für ein Aufwand da betrieben wird, ob das in einem Verhältnis vernünftig steht zu dem, was da an Erfolgen rauskommt. Also ist ein spannendes Projekt und also man muss ergebnisoffen da drauf schauen.
Ein weiterer großer Punkt für Koblenz ist ja der Tourismus. Ist seit vielen Jahren ein wichtiges Standbein unserer Wirtschaft. Wie kann dieser denn gleichzeitig nachhaltig und zukunftssicher gestaltet werden?
Also nachhaltiger Tourismus und zukunftssicherer Tourismus ist zum Beispiel, als Beispiel nenne ich jetzt mal die Landstromanlagen, also dass die Luft nicht mehr mit Dieselmotoren und Generatoren verpestet wird, wenn die ganzen Kreuzfahrtschiffe hier anlegen. Das wäre so ein maßgeblicher Punkt.
Es fängt ja an mit der Problematik, was ist denn jetzt ein nachhaltiger Tourismus? Ne? Ist dieser Schiffstourismus, ist der jetzt tatsächlich nachhaltig? Gibt da verschiedene Meinungen. Also es gibt ja viele, die jetzt gerade bei den großen Kreuzfahrtschiffen, da gibt es ja jetzt Entwicklungen, die dann sagen, ja, wir bemühen uns jetzt, das alles ökologischer zu machen. Aber der Prozess dauert natürlich und die Flussschiffe sind noch nicht so weit. Also wir haben ja, ich glaube, jahrelang haben wir darum gekämpft, dass überhaupt mal diese Flussschiffe ihre Fäkalien ordentlich entsorgen. Das wurde früher einfach in Fluss gemacht. Und das ist Gott sei Dank jetzt Vergangenheit. Also das sind so die kleinen Schritte, die ja immer wieder Herausforderungen sind, die man an die Unternehmen stellt, die diese Schifffahrt betreiben. Und man muss natürlich sehen, je mehr Schiffe, das ist ja ein Boom, der im Moment da ist, in den Flussschiffen, dann haben wir ja das Problem, dass die zu zweit, zu dritt hintereinander liegen an den Liegeflächen und dann reicht doch einmal der Strom nicht mehr aus, dann ist der letzte, der läuft dann doch mit Diesel. Da gibt es also auch eine ständige Bewegung und wir haben natürlich das Problem, dass auch dann unsere Altstadt geflutet wird mit Touristen und alles, was zu viel ist, so was ich immer gelernt habe, alles, was zu viel ist, das wird dann irgendwann, geht das dann den Menschen auch auf den Nerv, die da leben. Und dann jeden Tag mit Tausenden von Menschen, die einem über die Füße laufen, das ist einfach dann dieses Abwägen, wie viel will man davon haben. Und wir haben jetzt, sagen wir Gott sei Dank, ist die Fläche begrenzt, wir können da nicht weiter ausdehnen, wir haben unsere Uferflächen, die dafür zur Verfügung stehen. Und da muss man einfach dann auch mit haushalten und sagen, und muss nicht immer mehr sein. Man kann auch mal sagen, ist genug. Mhm. Und wir haben einen ausgedehnten Bustourismus und wir bieten uns halt an, nicht für Autotouristen, sondern eben für Bahn und Bus und Flusstourismus. Das ist eben ein toller Standortvorteil, den man dann hat. Wir haben halt natürlich auch Touristen, die ins Hotel mit dem Auto kommen. Aber das ist nicht das, was wir in Koblenz dann präferieren, sondern hier geht es einfach in die andere Richtung und versuchen dort weiterzukommen, indem man die Koblenz Touristik macht da Angebote mit Kombi-Tickets, wo dann also Bahn und irgendwelche Attraktivitäten mit verbunden werden. Das wird schon gemacht.
Also es ist halt die Frage, womit wir als Koblenz, als Stadt Koblenz für den Tourismus auch werben und womit wir Menschen anziehen möchten, also Touristen anziehen möchten. Und da haben wir natürlich auch das Umfeld hier, also Koblenz für mich, also ich habe vorher halt in Berlin gewohnt und in Hamburg, für mich hat Koblenz durchaus sehr viel touristische Attraktivität, nämlich bei dem Wandertourismus beispielsweise. Also ich bin noch nie in meinem Leben so viel gewandert wie hier und da merkt man ja, das läuft ja also auch so plakativ gesagt auch unter Slow-Tourismus dann, wenn man so will, Wandertourismus. Und wenn wir mit solchen Punkten dann eben die Touristen anziehen, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn wir jetzt sagen würden, wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, eine Bungee-Sprunganlage oder keine Ahnung.
Auch eine gute Idee.
Ja, wir haben auch eben am Rhein, sind ja auf jeder Rheinseite gibt es die Wanderwege, also der Rheinsteig und der Rheinburgenweg. Und dann haben wir natürlich tolle Fahrradwege entlang des Flusses, die ja von der Mündung, glaube ich, bis zum Ende gehen. Man kann also Rhein kann man fahren ohne Ende. Und durch die Bemühungen, die wir jetzt haben für die Buga, werden ja diese Radwege gerade am Ufer auch alle neu gebaut und wiederhergestellt, sodass es wirklich dann Vorzeige-Radtouren werden. Da wird jetzt auch viel Geld für ausgegeben, aber das ist genau an die richtige Stelle investiert, weil das sind auch die Touristen, die eben, wenn sie das vernünftig machen, die Fahrradfahrenden, dann sind die auch sehr umweltfreundlich. Es gibt ja eben, sag ich mal, das sind ja auch die Touristen, die dann aus dem Westerwald ihr Elektrobike auf die Anhängerkupplung schnallen, dann an die Mosel fahren, den ganzen Tag Mosel rauf und runter fahren und dann wieder in Westerwald mit dem Auto. Das ist auch eine Freizeitmöglichkeit, aber das fällt jetzt nicht unter den für mich so offensichtlich ökologischen. Aber das ist eben, darf jeder Mensch wählen. Wir haben also diese Freiheit, jeder kann das machen und ist auch schön. Ich habe auch gerne Leute aus dem Westerwald und aus dem Taunus, die dann an die Mosel kommen, ist auch gut, aber es ist halt nicht das, was man sich vorstellt und da so. Wenn einer mit der Bahn anreist und dann eine Radtour macht, dann ist das natürlich noch ein Punkt besser. Aber überhaupt sich bewegen ist schon mal toll.
Die Radwege benutzen ja nicht nur die Touristinnen und Touristen, sondern auch die Koblenzerinnen und Koblenzer. Wie können denn wirtschaftliche Belange mit den Interessen von eben uns Koblenzern auch irgendwie verbunden werden?
Ich sag mal, aus meiner Sicht ist ganz klar, hier ist der Schritt von den Unternehmen noch gefordert. Also die Stadt macht jetzt einiges, um die Radwege vorwärts zu bringen. Aber ich muss jetzt auch als Radfahrender, wenn ich dann zur Arbeitsstelle komme, die Möglichkeit habe, mich umzuziehen, mal zu duschen. Im Sommer wird das halt schwierig, wenn man dann 10 Kilometer Anreise hat. Aber dass man hier einfach auch die Unternehmen dazu bringt, dass die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen. Das gehört natürlich auch dann Ladestationen zu, aber gut, ein Fahrradladen kann man auch noch im Büro an der Steckdose, das geht auch noch notwendig. Und meistens sind die Reichweiten ja auch so, dass ein Fahrrad dafür ausreicht. Also die haben ja mittlerweile alle 80, 90, 100 Kilometer Reichweite und so weit fahren die wenigsten. Es gibt natürlich auch Leute, die das richtig intensiv machen, aber alle Untersuchungen haben ja gezeigt, dass die meisten Menschen aus dem kurzen Raum, die einfach Fahrrad nutzen und dann ist das auch eine tolle Sache für alles entlastet dann vom Autoverkehr. Man braucht die Parkplatzproblematik nicht mehr. Dafür ist also insgesamt, und der Mensch ist gesünder, wenn er strampelt.
Ja, ich habe die Frage nochmal ein bisschen anders verstanden. Ich habe so gedacht, wie kann man Tourismus und was bringt der Tourismus den Koblenzerinnen? Und da denke ich, ist es so ein Henne-Ei-Problem. Also wenn für die Koblenzerin die Stadt attraktiv ist, weil es ein gutes Angebot gibt, weil es ein kulturelles Angebot gibt, weil es Radwege gibt, weil es eine gute Infrastruktur gibt, dann kommen halt auch die Touristen. Also eigentlich ist es nicht so rum, dass man sagt, wir fördern den Tourismus und dann haben die Koblenzer vielleicht mal was davon, sondern es ist genau andersrum. Also wir machen etwas für die KoblenzerInnen. Und dann finden die Touristen das attraktiv, was hier läuft, und dann kommen halt die Touristen.
Am 6.3. war ja unser erster grüner Wirtschaftsempfang. Habt ihr davon etwas mitnehmen können, was ihr mit in den Stadtrat nehmen wollt oder was euch für die Kommunalpolitik jetzt besonders wichtig geworden ist?
Also ein Punkt, der dort angesprochen worden ist, war zum Beispiel, ich glaube, da haben wir jetzt heute noch gar nicht so drüber gesprochen, das war die Regiopolregion. Also wenn wir tatsächlich reden über Verbesserung des ÖPNV-Verkehrs und über Pendlerinnen, Radrouten und so weiter und so fort, dann geht es halt nicht ohne die Region. Und das kann oftmals Koblenz nicht alleine stemmen, da müssen wir uns zusammentun. Und die gibt's jetzt, sie ist auch irgendwie dieser Verein Regiopolregion ist gegründet worden, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, also Hans-Peter müsste jetzt helfen. Es ist noch gar nicht so lange her, im Gespräch war es schon ziemlich lange, aber jetzt seit einem oder zwei Jahren gibt es sie. Und da kann man dann nochmal ein bisschen mehr bewegen und darauf wurde auch im Wirtschaftsempfang, darüber wurde gesprochen. Gab es auch das Thema Genehmigungsverfahren. Allerdings war das dann eher von der SGD Nord angesprochen, dass man da durchaus bereit ist, auch Mittel und Wege zu finden und sagen wir mal, die Genehmigungsverfahren auch, dass es da durchaus auch Handlungsspielraum gibt, auch von der Verwaltung, von den Genehmigungsbehörden. Und da können wir dann auch mal drauf achten, wo die Schwerpunkte gesetzt werden, wenn wir im Rat sind.
Für mich das wichtigste Thema ist, wir müssen als Stadt einfach immer in der Region denken. Das ist in der Wirtschaft und in der Tourismuspolitik das gleiche Thema, weil die Region bietet so viel für uns. Und wir haben also, um ein Beispiel zu bringen, wenn wir Speditionen in Koblenz am Koblenzer Kreuz ansiedeln, dann ist der Platz dafür begrenzt. Und die brauchen im Wesentlichen einen Autobahnanschluss. Und den Autobahnanschluss, den haben die auch in Münster-Maifeld oder in Polsch. Und da kann man diese Unternehmen auch ansiedeln. Wir müssen also in der Ansiedlungspolitik auch immer mehr jetzt Fokus darauf verwenden, welche Unternehmen wollen wir hier haben, wie viele Mitarbeitende haben die denn und was hat das für Folgen für Koblenz. Und dann einfach die Region immer mitnehmen. Wir sind immer im Austausch mit denen und das ist ganz wichtig. Und das ist im Touristischen so, wie in der Wirtschaftsansiedlungspolitik so. Da muss jeder seine Stärken finden und ein vernünftiges Miteinander ist hier für alle gut.
Dann würde ich sagen, haben wir heute viel gelernt zum Thema Wirtschaft. Also es ist ein vielseitiges Thema, wo noch wahrscheinlich viel mehr hätte drüber geredet werden können.
Der Arbeitskräftemangel, der ist kam mir fast ein bisschen kurz.
Dann vielen Dank für eure vielen Antworten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Tschüss. Ciao.